Willkommen zur September-Ausgabe von Makroskop Shorts. Wir sind kurz nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Die wird uns heute auch als Schwerpunkt beschäftigen. Wie immer knapp, präzise, wirtschaftspolitisch informiert.
Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Ich bin Franziska Walser und bei mir als Co-Host sitzt Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Die Schlagzeile des Monats.
Der Tagesspiegel schreibt, Deutschland hat eine historische Zäsur erlebt. Mit Blick auf die Wahl in Sachsen-Anhalt, gehst du da mit?
Ja, also wir haben ein Wahlergebnis, das man vor 10, 15 Jahren für nicht möglich gehalten hat. Also dass man wieder eine teilweise gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei als stärkste Kraft hat in diesem Land. Das gab es meines Wissens seit Bestehen der Bundesrepublik nicht. Und dementsprechend ist das jetzt eine Herausforderung für alle, die jetzt hier demokratisch und politisch unterwegs sind, damit umzugehen.
Die AfD hat ja die absolute Mehrheit im Sächsischen Landtag mit 43,8%, knapp verfehlt und trotzdem natürlich ein historischer Wahlerfolg. Mehr als doppelt so viele Stimmen wie bei der Landtagswahl 2021. Hast du so Erkläransätze? Also es gab ja diesen Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, der hat sehr gut funktioniert. Ist das ein Faktor?
Ja, Sachsen-Anhalt ist ein Land, wo schon immer in Extremen auch gewählt wurde. Das gab es schon in der Vergangenheit. Also in den 90er Jahren gab es schon immer mal die Tendenz, entweder nach ganz rechts oder nach ganz links abzuhauen. Insofern ist das jetzt ein Ausschlag, der da besonders stark stattgefunden hat. Was interessant ist, wenn man auf das Wahlergebnis schaut, dann sind das vor allen Dingen die Stimmenzugewinne. Wo kommen die eigentlich her?
Ja.
Und das sind vor allen Dingen die Leute, die vorher gar nicht mehr gewählt haben, bei denen dann die AfD offensichtlich etwas geschafft hat, was die anderen Parteien nicht schaffen, nämlich wieder zu politisieren. Also Leuten, denen Politik vorher egal war, sind jetzt zur Wahlurne gegangen und haben eben dafür gesorgt, dass dieses Ergebnis so aussieht. Wir haben ja eine Wahlbeteiligung, die auch riesig ist.
Ist irre, 77,8%. Also ist eigentlich ein toller Rekord, ne? Also neben diesem Negativrekord eigentlich super. Aber es hat eben vor allem auf die AfD eingezahlt, ne?
Es war eben die AfD, die davon profitiert hat. Also die Mobilisierung bei der Nichtwählerschaft hat bei der AfD halt unheimlich gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Teil der Herausforderung, der man sich dann stellen muss bei den etablierteren Parteien. Also wie kann man eigentlich Menschen wieder für ihre Ideen gewinnen? Und wenn man da auf die Ideen der AfD schaut, dann sind das jetzt keine besonders einfallsreichen. Mhm. Aber sie sind offensichtlich etwas, was die Leute abholt und zur Wahlurne holt. Und die Frage, wie kann man eben als SPD, als Grüne, als CDU ähnliche Angebote machen, die die Leute wieder an die Wahlurne bringen.
Ja, CDU hat ja auch ein bisschen verloren, ne? Also von der CDU kamen auch Stimmen, was ja so ein bisschen dafür spricht, dass dieses Fischen am rechten Rand ja auch einfach gar nicht funktioniert hat.
Die CDU hat sich, ja, sie hat verloren auch an die AfD substanziell. Das waren, ich glaube, über 80.000 Wähler, die da hingewandert sind. Aber das ist nur ein Drittel dessen gewesen, was aus der Nichtwählerschaft gekommen ist. Also das ist schon eine Wanderung, die stattgefunden hat. Bei den anderen Parteien war das quasi egal. Aber die hatten ja ohnehin schon keinen besonders hohen Stimmanteil mehr. Also die konnten gar nicht mehr viel verlieren. Mhm. So würde ich es mal beschreiben. Der entscheidende Punkt ist, es gibt offensichtlich ein Überzeugungsdefizit bei denjenigen, die jetzt schon lange Politik machen. Und die müssen ihr Angebot erneuern, damit sie irgendwo in den nächsten Wahlen wieder erfolgreicher werden können. Das reine Abgrenzen Richtung rechts zu sagen, die wollen wir nicht, weil die sind nicht so gut, scheint nicht zu funktionieren. Mhm. Man muss selbst schon ein bisschen was mitbringen, damit das entsprechend wahrgenommen wird.
Genau, weil darauf hat sich ja dann der Wahlkampf auch in Teilen konzentriert.
Ich habe mir das schon genauer angeguckt. Die Parteien waren schon auch mit eigenen Themen unterwegs. Gerade der Ministerpräsident hat ja immer wieder versucht zu sagen, was er eigentlich tut und wo er eigentlich aktiv ist und wo er die Dinge auch schon jetzt zum Besseren drehen möchte. Aber es ist eben am Ende immer auch ein polarisierender Wahlkampf gewesen und die Leute, man muss sie vielleicht nochmal anders überzeugen und auch mit neueren Ansätzen, die eben nicht das Signal senden, wir machen einfach dort weiter, wo wir jetzt stehen.
Ja, da sprechen wir auch gleich inhaltlich noch mal ein bisschen detaillierter drüber. Aber jetzt vielleicht noch mal kurz zur Bundespolitik. Also Kanzler Friedrich Merz hat ja am Montag auch reagiert, hat gesagt, mit der Wahl habe sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland. Rechnest du jetzt mit so einem bundespolitischen Nachbeben oder zumindest einem Nachjustieren?
Ja, es hat ja auch was mit der Bundespolitik zu tun. Das kann man ja überhaupt nicht leugnen, weil gerade auf der Bundesebene ist man ja schon seit Jahren in einer Situation, wo der Politik nicht so viel zugetraut wird. Die Ampel hat da schon Schwierigkeiten gehabt zu überzeugen. Die Koalition aus CDU und SPD jetzt macht im Grunde genommen dort weiter, wo die Ampel aufgehört hat. Also man kommt auch nicht so richtig, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht so richtig aus dem Quark und schiebt Dinge vielleicht immer noch vor sich her. Auf der anderen Seite gibt es Länder, in denen durchaus auch erfolgreich regiert wird, die beispielsweise in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen durchaus auch erfolgreiche Landesregierungen haben. Also im Kleinen funktioniert es. Dort sind auch die Werte der AfD nicht so hoch. Aber sie sind immer noch, sind auch dort deutlich höher. Ne?
Das ist ja auch wichtig zu sagen, ne? Weil du jetzt gerade gesagt hast, Sachsen-Anhalt hat schon immer irgendwie extrem gewählt, aber es ist natürlich überhaupt kein Ostphänomen. Haben wir ja auch jetzt gesehen bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Ja. Also das zeigt so ein bisschen, dort, wo die Landesregierungen erfolgreich sind, sind die Werte der AfD niedriger, aber sie sind trotzdem deutlich gestiegen. Und das zeigt, okay, da gibt es offensichtlich eine Bundeskomponente und es gibt eine Landeskomponente. Und diese Landeskomponente ist wichtig, aber diese Bundeskomponente ist halt offensichtlich das, was insgesamt treibt. Und man kann das ja auch auf sachliche Themen runterbrechen, was denn eigentlich die Leute umtreibt. Und da spielt Wirtschaft, innere Sicherheit, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Frage, kann ich mein Leben eigentlich noch bezahlen, spielt eine wichtige Rolle. Und die andere Frage, die gerade für den ländlichen Raum halt auch wichtig ist, wie ist eigentlich die Daseinsvorsorge und funktioniert der Staat noch? Ja. Ne? Und das sind die Themen.
Genau, und über die sprechen wir gleich. Aber ganz kurz würde mich nochmal interessieren, diese internationale Resonanz war ja auch total interessant.
Ja, zumindest die mediale Berichterstattung war ja groß und breit. Ich habe das mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass da über 100 unterschiedliche ausländische Medien auch in Magdeburg offensichtlich berichtet haben. Und das ist ja für einen Landtagswahl erstaunlich viel und für ein Bundesland, was irgendwo zwischen 2 und 3 Millionen Einwohnern hat, auch einfach viel, viel Aufmerksamkeit, die man sonst üblicherweise bei Bundestagswahlen sieht.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Welche Regierung sich in Sachsen-Anhalt bildet, darüber wollen wir jetzt nicht spekulieren, aber wir würden gerne nochmal auf die Inhalte und Fragen gucken, die die WählerInnen bewegt haben. Hast du ja auch gerade schon angesprochen, Klaus. Eine Frage, die da auf der Hand liegt, natürlich, die man sehr unmittelbar erlebt im Alltag, sind ja die steigenden Lebenshaltungskosten. Also das war ein Faktor auf jeden Fall, oder?
Ja, das war ein Faktor. Die Teuerung, die sich hier durch das Land zieht, wird auch von der AfD natürlich auch genutzt und betrifft auch die Leute. Das kann man ja nicht wegdiskutieren, dass eben die Inflationsraten relativ hoch sind. Und das hat viel damit zu tun, dass unsere Energiepreise momentan sehr stark gestiegen sind und durch unterschiedliche Krisen und Konflikte einfach nach oben geschoben wurden. Das kann man natürlich diskutieren und die Frage, wie man damit umgeht, ist eine wichtige. Der Rückschluss, der dann in der AfD in der Programmatik gezogen wird, ist, ja, dann müssen wir halt wieder Gas mit Russland handeln. Und das ist ja eben dann schon auch eine Prinzipienfrage, ob man sich da eben für die Finanzierung eines Krieges eben hergibt oder nicht. Ne? Und das sind die Dinge, die dann aber trotzdem verfangen. Bedeutet für die anderen Parteien, sie müssen Alternativen anbieten, die eben sagen, gut, wir kaufen eben dann das Gas nicht aus Russland, aber trotzdem kriegen wir das mit euren Lebenshaltungskosten in den Griff.
Ja. Also das wäre ein Thema, wo man ran müsste, um da eben ein bisschen Boden wieder gut zu machen. Uns interessiert hier natürlich total die Wirtschaftspolitik. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das fand ich spannend, es gibt Anzeichen dafür, dass die Zahl der Industriearbeitsplätze und der Erfolg von rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien, dass es da eine Korrelation gibt.
Ja, das sieht man auch in Sachsen-Anhalt. Also die Hochburgen, in denen die AfD besonders stark war, waren die, wo auch industrielle Arbeitsplätze besonders stark waren. Und das ist, die SPD hat zum Beispiel weit unterdurchschnittliche Werte in diesen Industrie-Ecken des Landes. Und das ist ja etwas, was eine Arbeiterpartei zumindest mal umtreiben sollte.
Ja.
Das Gleiche gilt für die Grünen, da hat man es vielleicht so ein bisschen erwartet. Interessanterweise ist es eben die AfD, die in diesen Industrieregionen gut abschneidet. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute natürlich auch Zukunftsängste mit sich tragen. Und die Frage im Raum steht, wie sieht es eigentlich mit Industriearbeitsplätzen hier im Land aus? Kann man die halten? Und ja, wenn ja, wie? Und da bietet dann die AfD an und sagt, wir wollen unser gutes altes Deutschland zurück.
Genau, das war, keine Menschen von außen, dann Arbeitsplätze für alle.
Genau,
also wieder eine relativ einfache Lösung. Ja.
So, und das ist auch, glaube ich, ein wörtliches Zitat, was der Ulrich Siegmund dann auch gesagt hat am Wahlabend. Und die anderen haben kein Angebot. Das heißt, wir wollen ein modernes, zukunftsfähiges Deutschland. Das müsste ja die Gegenerzählung sein. Und dafür fehlen in vielen Bereichen Konzepte und überzeugende Ideen. Ich will nicht sagen, dass sich da niemand Gedanken darum macht, aber man hat eben noch nicht den Schlüssel gefunden, der das dann eben tatsächlich auch realisiert.
Mhm. Wobei, mit Blick auf Pharma gab es ja Gespräche mit Sven Schulze. Also das heißt, da war auch irgendwie schon was in Bewegung gekommen. Muss man jetzt mal gucken, wie das da weitergeht. Ne? Das wäre ja so ein Strang in Sachen Industriearbeitsplätze.
Genau, also da gab es einen großen Pharma-Gipfel, der war auch wirklich hochkarätig besucht und da wurde eine gemeinsame Erklärung für den Standort Sachsen-Anhalt unterzeichnet. Da gab es 5 Punkte für den Standort, die sehr konkret ausgearbeitet haben, was man in Sachsen-Anhalt machen kann. Angefangen von Energiekosten über die Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung bis hin zu Fachkräften und der Öffnung dahin. Also da gab es eine Menge konkreter Punkte, die eben Politik werden können. Und wenn man sie umsetzt, dann eben auch eine Zukunft für Arbeitsplätze bieten, die jetzt vielleicht unter Druck geraten sind. So. Mhm. Wie das eben weitergeht, ist völlig offen, weil beispielsweise die Frage der Fachkräfte völlig unterschiedlich beantwortet wird und die Unternehmen sehr klar sind, dass sie sagen, wir brauchen auch eine Zuwanderung von außen und wir brauchen eben die enge Zusammenarbeit auch mit Leuten oder Unternehmen, die international aufgestellt sind. Und diese Offenheit muss man bei der AfD zumindest in Frage stellen.
Okay, und da also kann es einfach sein, dass dann Unternehmen nicht mehr in die Region gehen, ganz konkret, weil sie einfach sagen, es ist mir zu heiß.
Ja, oder wenn die Unternehmen da blieben oder nicht abwanderten, würden sie größere Schwierigkeiten bekommen, entsprechend auch Fachkräfte zu gewinnen. Also die mediale Aufmerksamkeit im Ausland
hast du erwähnt. Das haben ja alle mitgekriegt, ne? Da gehe ich halt woanders hin dann als Fachkräfte. Eine andere Sache, die du gerade angesprochen hast, wird auch spannend mit Blick auf Mecklenburg. Das ist ja das am dünnsten besiedelste Bundesland. Da wird in 2 Wochen gewählt. Diese Frage der ländlichen Regionen. Das hat man ja auch ganz gut gesehen in den Wahlwerten, dass es einfach auf dem Land hat die AfD nochmal viel, viel mehr Zuspruch auch gekriegt.
Ja,
und es sagt ja auch was.
Gibt einen klaren Zusammenhang. Je ländlicher die Region, desto offener eben auch für Konzepte, die der AfD nahestehen. Dort ist es möglicherweise gar nicht so sehr die Migrationsfrage, die ganz offen drückt. Die Menschen erleben dort ja gar nicht so sehr wie im städtischen Umfeld, dass die Migration da stattgefunden hat. Da geht es vor allen Dingen aus meiner Perspektive um die Frage, ist man abgehängt, ist man noch Teil dieser Gesellschaft, ist man in der Infrastruktur angebunden, hat man Möglichkeiten einzukaufen, gibt es Ärzte, hat man den Zugang zu Apotheken und so weiter. Und da gibt es auch, fehlen auch Antworten, die man geben kann. Und auch da gibt es aber schon auch Konzepte, die man nutzen könnte. Ich erlebe das in einem anderen Zusammenhang, dass man Einkaufsgenossenschaften gründet und den so Dorfläden wieder belebt. Mhm. Also, dass man hergeht und sagt, gut, dann tun wir uns als Bürger zusammen und kaufen gemeinsam sozusagen in einer Genossenschaft Lebensmittel ein und verkaufen sie hier im Ort. Gibt in Thüringen beispielsweise, Tante Enzo heißt das. Ja. Das ist ein Konzept, da gibt es mehrere, also über 100 Filialen mittlerweile, wo dann eben so ein 24-Stunden-Supermarkt ohne Personal erstmal aufgebaut wird. Und das gibt den Leuten die Möglichkeit, vor Ort wieder Dinge einzukaufen. Mhm. Und sowas vielleicht im größeren Maßstab auch für andere Zusammenhänge zu etablieren, ist vielleicht ein Weg, um da wieder voranzukommen.
Ja, und auch so ein Konsum, wie es damals war, oder also ein Dorfladen, das ist ja auch ein Ort der Kommunikation. Und
genau, und ich erinnere mich noch an einen Wahlkampf, den damals noch der in der FDP geführt wurde. Der Herr Kemmerich, der mal Kurzzeitministerpräsident in Thüringen war für 2 Tage, der hat plakatiert, ohne Wirtschaft kein Tresen. Und dieser Tresen, den würde ich jetzt vielleicht auch nochmal ins Feld führen. Also es gibt ja auch diese Dorflokale oder Dorfgasthöfe. Ne? Also das sind ja auch Begegnungsorte, die überall wegsterben. Auch da gibt es ja Konzepte. Mhm. Im Allgäu wird das gemacht, dass man dann eben wieder gemeinschaftlich diesen Dorfkrug oder Dorfgasthof aufbaut und dann gemeinsam Pächter sucht, um das wiederzubeleben.
Ja, erscheint mir jetzt auch noch von den beiden, also von den Fragen, die wir vorher besprochen haben, Energiekosten, Standortpolitik, also das ist was, wo man relativ schnell ins Handeln kommen kann, ne? Mit auch nicht so irre viel Geld oder sowas, scheint mir. Also
ja,
vielleicht ist das ein guter Hebel dann.
Genau, man muss aber da an der Stelle einfach ein bisschen drüber nachdenken, wie man es machen kann, und da finden sich schon Ideen. Mhm. Und ich glaube, wenn die Menschen spüren, dass das ankommt und dass da wirklich was passiert, dann ist eben vielleicht auch die Bereitschaft und das Zutrauen wieder da, andere Parteien zu wählen.
Das sollte man sich merken.
Klaus, jetzt haben wir ja so eine Art Superwahlmonat jetzt im September. Also wird in 2 Wochen wird schon wieder gewählt in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Da ist ja die Gemengelage ein bisschen anders, weil einfach Schwesig die Fahne auch hochhält, der SPD. Womit rechnest du da?
Ja, die Ausgangslage ist ein bisschen anders als in Sachsen-Anhalt. Da ist der Abstand zwischen der SPD und der AfD nicht so groß. Und man kann dann sowas vielleicht erwarten, was wir auch schon mal in Brandenburg gesehen haben, als der Dietmar Woidke nochmal stärkste Kraft wurde mit der SPD, weil er gesagt hat, er möchte nur regieren, wenn er sozusagen auch die stärksten Stimmen hat. Und das hat dann viele dazu gebracht zu sagen, gut, dann gehe ich hin und dann stütze ich den da, weil ich eben auch nicht möchte, dass man AfD-Ministerpräsidenten bekommt. Und das gleiche Spiel könnte man eben auch für Mecklenburg-Vorpommern sich vorstellen, dass viele eben denken, ja okay, die 2-3 Prozentpunkte, die da jetzt dazwischen liegen, die müssen wir schließen. Deswegen gehen wir eben nochmal zur Wahl, mobilisieren.
Wandern vielleicht auch von Grünen rüber zur SPD oder also solche Wanderungen wären dann auch möglich.
Ne? Ja, innerhalb des Lagers. Man sieht ja auch jetzt schon, dass dort die CDU erheblich Verluste einstecken muss. Und das sind sicherlich auch die ein oder andere Stimme, die da taktisch vergeben wird. Da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Das kann ein Effekt sein. Der andere kann aber auch genau umgekehrt sein, dass dann eben auch gesagt wird, Mensch, wir müssen jetzt mal mobilisieren, damit die AfD auch hier die stärkste Kraft wird.
Dass das jetzt so eine Art Mitnahmeeffekt oder...
Wobei man auch da sagen muss, die AfD ist da vielleicht in einer etwas anderen Ausgangsposition. Der Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern hat offensichtlich gar keinen ganz so großes Interesse, auch tatsächlich ins Land zurückzukehren. Der Bundestagsabgeordneter ist gar nicht auf der Landesliste geführt, sondern tritt in dem Wahlkreis an, wo Manuela Schwesig auch antritt fürs Direktmandat. Also seine Chancen, überhaupt in den Landtag einzuziehen, sind sehr, sehr gering.
Okay.
Und das zeigt eigentlich, dass er vielleicht auch gar keine Ambition hat, Ministerpräsident zu werden. Und das sendet ja aber auch ein Signal an die Wählerschaft.
Jetzt hat Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag selbstkritisch gesagt, die Bundesregierung müsse die Reform nicht nur mathematisch volkswirtschaftlich erklären, sondern müsse mit einer besseren Erzählung und einem besseren Überbau die Menschen in ihrer Emotionalität auch erreichen. Ist das eine korrekte Selbstdiagnose, die er da getroffen hat nach der Wahl?
Ich glaube, die Menschen lassen sich viel besser mitnehmen, wenn man ihnen klar sagt, wohin die ganze Reise gehen soll. Und ich glaube, das ist das größte Defizit, dass wir jetzt über Reformen sprechen im Sozialsystem, wo viele Einschnitte kommuniziert werden und allen gesagt wird, es tut gerade allen ganz doll weh und es tut allen gleich doll weh und deswegen könnt ihr es besser ertragen.
Also das ist diese Emotionalität, die dann quasi eine Empathie oder sowas, ne? Und das funktioniert nicht.
Das ist das eine, aber wenn ich wüsste zum Beispiel, dass in einem Gesundheitssystem, dass diese Einschnitte notwendig sind, um in 3 Jahren oder in 5 Jahren ein digitales System zu haben, was mir die Versorgung bringt, die ich brauche, was mir den Termin bringt, den ich haben möchte bei Fachärzten, was eine Krankenhausstruktur bringt, die leistungsfähig ist. Das sind die Dinge, die Menschen ja wollen, aber das erzählt man überhaupt nicht. Und diese Zielsetzung, wo wollen wir eigentlich hin mit unserer Sozialpolitik, mit unserer Rentenpolitik, mit unserer Wirtschaftspolitik, wo sehen wir eigentlich die Industrie der Zukunft und wie bauen wir das um, dass ihr alle dort eben auch davon profitieren könnt? Diese Erzählung höre ich nicht. Und das ist, glaube ich, das größte Defizit in der Kommunikation. Es geht nicht darum, den Leuten irgendwie zu sagen, Mensch, das ist aber alles ganz toll und jetzt glaubt uns endlich mal. Das hängt damit zusammen, ob man eben ein vernünftiges Bild kommuniziert. Und auch hier nochmal, die AfD verspricht das gute alte Deutschland zurück.
Das kann man sich gut vorstellen, weil, ne? Also, ja.
Genau, das wissen die Leute, wie das vor 15, 20 Jahren war. Da war die Welt in Ordnung. Und im Grunde genommen muss die Gegenerzählung sein oder die Alternative dazu, wir möchten ein modernes, wettbewerbsfähiges, starkes Land haben. Und wie das eben aussieht, mit welchen Arbeitsplätzen und welchen Lebensbedingungen, das muss das Bild sein. Da wollen wir hin, da kommen die Leute dann auch mit.
Klaus, danke für die Einschätzung. Das war Makroskop Shorts im Wahlmonat September mit Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Wir hören uns im Oktober wieder. Danke. Und vorher sprichst du nochmal mit meinem Kollegen Philipp Eins, da auch zur Bundespolitik, auch noch Nachwahlberichterstattung quasi?
Nein, wir haben uns ein Thema rausgegriffen, was viel diskutiert wird. Bürokratieabbau hatten wir auch schon mal letztes Jahr auch aufgegriffen. Wir rechnen aus, was Bürokratieabbau denn gesamtwirtschaftlich bringen könnte. und wenn man das konsequent durchzieht. Und das ist etwas, was ja auch anfassbar macht, warum man Dinge verändert. Mhm. Und das ist ein Schwerpunkt. Wir haben dazu unsere Berechnung gemacht. Wir haben aber auch konkrete Anwendungsfälle auch analysiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Novelle des Gentechnikgesetzes vor uns. Und darin sind Dinge geregelt, die eben im Bereich der Biotechnologieforschung wichtig sind. Und dazu haben wir einen Praxischeck gemacht. Und den werden wir auch vorstellen. Also das sind so die Dinge, die wir dann besprechen
werden. Okay, aber eigentlich so eine Zukunftserzählung, ne?
Genau, wie kann man die Dinge besser machen?
Sehr schön. Jetzt muss ich wieder in die Kamera sprechen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie einfach Makroskop auf allen gängigen Podcast-Plattformen geht das. Ich bin Franziska Walser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.